Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Wenn das keine Werbung für den Tennissport war. Viktoria Azarenka und Naomi Osaka erreichen das Finale des Dameneinzels bei den US Open. Beide haben in ihren Matches 3 Sätze spielen müssen. Beide mussten ihr bestes Tennis spielen. Beide haben ja zusammen mit ihren Gegnerinnen Werbung für diesen Sport betrieben. Es war ein ganz, ganz, ganz glorreicher Abend für das Damentennis. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Breakfast at Flushing hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und auch reichlich angetan von diesen beiden Halbfinals Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Jo, hallo Andreas.
Das war Werbung für den Frauentennissport. Oder wir haben 6 der Top 10, haben wir nicht dabei. Und am Ende kriegen wir solche 2 Halbfinals mit solchen Geschichten dann ja auch noch dazu. Die 6 aus den Top 10 haben nicht wirklich gefehlt, muss man sagen.
Nee. Und es wäre jetzt natürlich auch nicht überraschend gewesen in einem Jahr, in dem die 6 teilgenommen hätten, wenn auch diese 4, die wir jetzt im Halbfinale gesehen haben, das Halbfinale erreicht hätten. Ich meine, es waren 3 dabei, die natürlich sehr erfahren und auch erfolgreich sind auf der Grand-Slam-Bühne in Form von Osaka, Azarenka und Serena. Brady war die Überraschung, aber gut, eine Überraschung haben wir in den letzten Jahren fast immer bei einem Grand-Slam-Turnier erlebt. Und ja, wenn man jetzt auch überlegt, es hat sich ja keine der, oder zumindest mit der Ausnahme von Serena, die doch 3 Matches dabei hatte, wo sie ordentlich beißen musste vor dem Halbfinale, sind die anderen da ja doch fast reingaloppiert ins Halbfinale. Also da hat sich so ein bisschen, was sich vorher in den 2 Wochen zeigte, dann hier auch umgesetzt in diesem Halbfinale.
Wir haben am Ende auch großartige Geschichten erlebt. Auf der einen Seite ja Viktoria Azarenka, die in Lexington, Kentucky noch aussah, als könne sie nicht weiter Tennis spielen. Damals, als sie gegen Venus Williams 3-6, 2-6 verloren, man gedacht hat, Mensch, Viktoria, vielleicht solltest du einfach mal karrieretechnisch in den Sonnenuntergang reiten. Wir haben Naomi Osaka, die vor dem Turnier sich ja auch sehr, sehr ausgesprochen hat, Richtung Black Lives Matter, Richtung der Black Lives Matter Bewegung, Richtung Protest gegen Polizeigewalt in den USA. Sie gesagt hat, sie hat für jedes Spiel einen anderen Namen auf ihrem Mund-Nasen-Schutz von Opfern von Polizeigewalt. Wir haben Serena Williams, die auf der Suche war nach der 24, die unbedingt diesen 24. Grand Slam erreichen wollte. Und wir hatten Jennifer Brady, die in den letzten Wochen und das schon in Doha vor dem Lockdown beziehungsweise vor Corona-Pause schon so fantastisches Tennis gespielt hat und die hier auf so unglaublichem Niveau insgesamt gespielt hat. Und das waren schon richtig gute Geschichten und die haben sich dann alle entfaltet in der letzten Nacht. Und Naomi Osaka und Viktoria Azarenka mussten alles zeigen, was sie hatten, um dann am Ende als Siegerinnen vom Platz zu gehen. Und deswegen können wir uns jetzt wirklich in aller Ausführlichkeit diesen beiden Matches widmen, die da letzte Nacht stattgefunden haben, die beide auf unglaublich hohem Niveau war. Und es war vielleicht das Niveau.
Mal ganz kurz, ja? um einen Punkt noch von dir zu unterstreichen, ja, weil ich es kurz nachgeschaut habe. Eben, Azarenka ist wirklich aus dem Nichts auf Platz 2 im Race mittlerweile. Hat Cincinnati gewonnen, hat hier das Finale erreicht, steht auf Platz 2 im Race. Okay, sind nur 2 Punkte vor Naomi Osaka. Aber wer hätte sie die beiden Turniere nicht gespielt, dann wäre sie extrem weit unten im Race. Also das unterstreicht nochmal die Wochen, die sie hier hatte.
Sie war nicht gesetzt und sie könnte die 13. Spielerin sein, die ungesetzt diese US Open gewinnt. Also das ist eine Riesengeschichte, die wir hier erlebt haben. Und wir kommen gleich auf Viktoria Azarenka zu sprechen. Aber jetzt kommen wir erstmal auf Naomi Osaka zu sprechen und auf Jennifer Brady und auf ein Halbfinale, was fast ohne Fehler gespielt worden ist, was auf einem unglaublich hohen Tempo gespielt worden ist, was unglaublich hohes Niveau hatte insgesamt, wo beide Spielerinnen kaum Schwächen gezeigt haben. Jennifer Brady hat irgendwann so ein ganz kleines bisschen, ist sie von ihrer Rückhand verlassen worden. Aber bis dahin, 2,5 Sätze lang, habe ich vor meinem Notebook gesessen und habe gedacht, wow, was ist das für ein unglaubliches Tennis, was die beiden zeigen. 7-6, 3-6, 6-3 heißt es am Ende für Naomi Osaka in einem Spiel, das über 2 Stunden und 8 Minuten dauerte, was keine Sekunde langweilig war, was, wie gesagt, kaum Unforced Errors hatte. Naomi Osaka hatte am Ende nach ungefähr 190 Punkten hatte sie 17 Unforced Errors. Jennifer Brady hatte 25 Unforced Errors. Beide haben wirklich auf den Ball draufgehauen, als müssten diese Bälle für irgendetwas bestraft werden. Der erste Satz ist schnell erzählt. Beide hatten keine Probleme bei ihrem Aufschlag. Naomi Osaka musste einmal über Einstand gehen, beziehungsweise hatte Breakball gegen sich, aber ansonsten war alles in Ordnung. Im Tiebreak hatte Jennifer Brady zwei Rückhandfehler gemacht. Naomi Osaka zog durch, 7-6. Zweiter Satz, ein Break von Jennifer Brady brachte die Entscheidung, 6-3. Es war das erste Break im gesamten Match. Beide hatten vorher ihren Aufschlag immer sehr, sehr beeindruckend gehalten. Und im dritten Satz, ja, da verabschiedete sich ein ganz kleines bisschen die Rückhand von Jennifer Brady. Naomi Osaka konnte das Break transportieren, musste zwischendurch selber nochmal Breakbälle abwehren, aber konnte am Ende ausservieren und gewinnt hier dann doch etwas verdient, dieses Match. Es war unglaubliches Hitting. Es war so cleanes Hitting. Wie gesagt, sie haben beide kaum Fehler gemacht. Und mir hat Jennifer Brady so imponiert, die in ihrem ersten Grand Slam Halbfinale einfach drauf losgegangen wäre, ist, als ob nichts gewesen wäre. Das war von beiden auf so hohem Niveau geführtes Tennis. Das war erstaunlich. Erstaunliches Niveau.
Ja, und für Brady ist das ja eine ganz andere Art von Test dann gewesen. Der erste Test war eben wirklich die Form der letzten Wochen bzw. Monate zu bestätigen und hier ins Halbfinale einzuziehen, wo sie eine der Favoritinnen im ersten Viertel für war. Das hat sie auf bravouröse Art und Weise gemacht. Nur das dann in einem Halbfinale zu bestätigen, ist natürlich nochmal was anderes. Ich vermute, einer der Faktoren, warum ihr das so gut gelungen ist, war, weil dort eben keine 23.000 Leute im Stadion saßen, sondern eben nur Jennifer Brady, Osaka und diejenigen, die in dieser Art von Bubble sein dürfen. Trotz dessen muss man vor der Performance von ihren Hut ziehen. Wissen, Osaka kann das, Osaka kann auf dem Niveau spielen, Osaka stand eben schon in den Halbfinals von Grand Slams und da ist es keine große Überraschung. Aber dass Brady das Niveau dann so anhebt, das ist sicherlich ein positives Zeichen, auch für die Zukunft. Und wenn man sich jetzt ein bisschen die einzelnen Sätze anguckt, das sind ja schon ein paar kleine, spannende Aspekte jeweils dabei. Wenn du auf den ersten Satz schaust, dann siehst du, dass am Ende Osaka erstaunlicherweise, obwohl es in den Tiebreaking 11 Punkte mehr gewonnen hat. Warum? Einerseits, weil sie im Tiebreak dann doch 6 Punkte mehr gemacht hat und andererseits, und das ist wirklich erstaunlich, gewinnt sie am Ende 21 von 22 Punkten hinterm ersten Serv. Und da ist eine Brady mit 77% nicht unbedingt schwach dagegen, aber fällt vielleicht ein ganz klein bisschen ab. Und das ist, was wir in diesem Turnier von Osaka gesehen haben und was sie im Moment wirklich auch noch von allen anderen Spielerinnen unterscheidet, die hier jetzt noch im Turnier waren, ist, wie sie mit dem ersten Serve im Moment dominieren kann. Erstes Serve ist ja nicht nur erstes Serve, sondern erstes Serve ist, hey, ich öffne mir den Court und ziehe halt den nächsten Ball rein. Und ich finde, da ist Osaka so viel besser noch drin geworden in den letzten 2 Jahren. Und das ist im Moment auch der Unterschied, wo man sagt, ja, okay, Osaka ist eine der Favoritinnen auf den Titel oder wie man im Moment sagen musste, auch vor dem Turnier, Osaka geht hier als Favoritin in das Feld hinein. Und das ist der kleine, feine Unterschied, würde ich sagen. Denn vieles macht sie auf dem Level wie vorher und zumal auch, da unterscheidet sich das von Brady nicht so viel, aber dass sie in der Lage ist, eben sowas abzuziehen, über ja quasi so eine Show fast abzuziehen mit dem ersten Aufschlag. Das ist, wie wir auch schon an anderen Stellen immer mal wieder festgestellt haben, sowas ist der Match-Rhythmussetzer. Das ist da, wo ein Match entschieden wird. Und das sind so die kleinen, feinen, aber am Ende wirklich entscheidenden Unterschiede.
Und da kommt ja auch dann wieder der Name Wim Fissett ins Spiel. Ne? Wim Fissett, der in seinen ganzen Stationen immer geschafft hat, den Aufschlag der Spielerin besser zu machen, die er betreut hat. So unter anderem ja auch bei Angelique Kerber oder damals bei Sabine Lisicki. Und jetzt ist es bei Naomi Osaka. Und Naomi Osakas Aufschlag sieht nicht so aus wie damals Sabine Lisickis Aufschlag, aber er ist unfassbar effektiv und er hat inzwischen fast genau die gleiche Härte. Also er hat diesen Bums, er hat diese Präzision und das ist, wie du gesagt hast, ist eine absolute Waffe und dass sie nur einen einzigen Punkt hinter ihrem Aufschlag, hinter ihrem ersten Aufschlag verloren hat, ist wirklich eine große Leistung gewesen und sie hat ihn auch noch dann im ersten Satz halbwegs hochprozentig geschlagen mit 58%, aber das war schon so. Ich habe in den ersten Spielen gedacht, Alter, wollen die beiden das Niveau wirklich so auf diesem Niveau halten, weil sie wirklich auf jeden Ball draufgeprügelt haben, als sei das der letzte Ball, den sie spielen wollten. Und das war so imponierend, dass die beiden dahinter kaum Fehler gemacht haben mit diesem Hochrisikotennis.
Das ist vielleicht aber auch nochmal eine Unterstützung des Argumentes, dass so ein schneller Court nicht schaden kann.
Ja.
Vor allem natürlich hier bei den US Open, die normalerweise das vierte Grand Slam sind. Wir erinnern uns ans letzte Jahr, da war es ja wirklich ein Court, der ja ziemlich zäh sich gespielt hat, der kaum schnelle Winner erlaubt hat, wo der Ball noch relativ hoch abgesprungen ist. Da ist sowas hier sicherlich eine ganz andere Nummer und produziert normalerweise auch, gerade wenn Spielerinnen und Spieler müde sind, sicherlich das bessere Tennis. Warum sich in den letzten Jahren dann für so einen langsamen Court entschieden wurde, keine Ahnung, habe auch nie eine wirklich sinnvolle Begründung gelesen, aber ich denke, das ist ein Grund, warum das Niveau dann hier so hoch gehalten wurde. Apropos Niveau, wenn man dann eben auf die Zahlen des zweiten Satzes guckt, und dann sieht man, dass am Ende Osaka fast in Anführungszeichen nur enttäuschende 67% hinter dem ersten Aufschlag gewonnen hat, dann sieht man A, wie hoch das Niveau im ersten war und B, wie wenig Punkte das dann entscheiden können. Und wenn man dann guckt, warum hat es Brady geschafft, dieses Break zu holen und überhaupt die etwas bessere Spielerin im zweiten Satz zu sein, sie hat sehr gut retourniert. Und sie hat sich dann ja wirklich in einige dieser ersten Serves, die sie dann gewonnen hat, auch komplett reingelehnt und hat die sehr früh genommen, gerade auf der Rückhandseite, hat die dann Osaka vor die Füße gespielt. Und da können dann eben auf einem Match, was auf so hohem Niveau gespielt wird, am Ende eben auch 6, 7, 8 Punkte unterscheiden. Und es waren die Punkte, die Brady reinbekommen hat gegen das starke Serve von Osaka. Nur sowas dann über einen noch längeren Zeitraum zu machen, das ist halt schon eine Herausforderung Deluxe dann.
Das ist es, auf jeden Fall. Und es gab ein einziges Break in diesem zweiten Satz. Das war bei 4-3 für Brady, die zu dem Zeitpunkt auch schon wieder ihre Aufschlagspiele mit beeindruckender Ruhe gewonnen hat. Ich hatte ja das Gefühl oder ich hatte ja ein bisschen die Angst gehabt, dass das Brady vielleicht so ein bisschen nachlässt, jetzt nach der Enttäuschung, dass sie diesen ersten Satz mit 7-6 verloren hatte. Aber Brady behielt ihre Bierruhe und hatte bis zum 4-3 keinerlei Probleme beim Aufschlag. Und dann bei 4-3, da wackelte Naomi Osakas Aufschlag zum allerersten Mal und gab es beim Breakball einen riesigen Ballwechsel, den Brady gewann. Und sie konnte dann ausservieren zum 6-3 und dann waren wir auf einmal im dritten Satz. Beide Spielerinnen hatten sich bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nichts vorzuwerfen, in irgendeiner Weise, dass sie Punkte verschenkt hätten oder dass man sagen könnte, ach, wenn sie daran nochmal zurückdenken wird, es war ein schwaches Aufschlagspiel von Naomi Osaka und es war ein Breakball, den Jennifer Brady beim Schopfe gepackt hat und am Ende dann diesen Satz geholt hat. Zu diesem Zeitpunkt konnte sich keine Spielerin in irgendeiner Weise was vorwerfen. Jennifer Brady wird sich auch nach den drei Sätzen nichts vorwerfen lassen müssen. Im dritten Satz hat sich allerdings ein ganz kleines bisschen der Aufschlag von Jennifer Brady, nicht der Aufschlag, sondern die Rückhand von Jennifer Brady verabschiedet. Naomi Osaka hat es wieder geschafft, nach wie vor Druck zu machen, hat dann auch diesen Druck weiter aufrechterhalten können. Und Jennifer Bradys Rückhand hat dann so ein ganz kleines bisschen gewackelt und dann konnte Naomi Osaka dieses Break holen und dann am Ende ja zum 6-3 ausservieren. Auch beim letzten Aufschlagspiel gab es dann nochmal ja ein, zwei zittrige Momente für sie, da stand es 30 beide, aber mit zwei tollen ersten Aufschlägen holte sie sich diese beiden Punkte und dann zum 6-3 aus. Auch dieser dritte Satz ist ja nicht davon geprägt gewesen, dass man sagt, ja, da musste die eine nur noch auf die Fehler der anderen warten. Beide haben ihre Chance ergriffen. Beide haben nach wie vor mutig nach vorne gespielt. Es war ein Tennisfest.
Ja, und man muss zu dem dritten Satz dann einfach sagen, das war quasi so ein bisschen die ideale Leistung von Osaka. Sie hatte dann sogar Chancen, den noch höher zu gewinnen. Nicht unbedingt, weil Brady dann abgefallen ist, sondern einfach, weil sie auf das vermutlich bestmögliche Osaka Niveau aufgedreht hat, hat zwar in Anführungszeichen nur 61% der ersten Aufschläge reinbekommen, aber hinterm Aufschlag doch schon sehr dominant gespielt und sie hat dann sehr gut retourniert. Und was ich finde, wo man merkt, wenn Osaka quasi ideal spielt, ist, wenn sie diese Winkel findet. Auf der Vorhand sieht man das dann sehr schön, wenn sie dann anfängt, so ein bisschen in diese Vorhand reinzuspringen, wenn sie schon ein Stück außerhalb des Courts ist und dann wirklich erstaunliche Winkel findet. Und auf der Rückhand kann sie dann auch cross alles mitgehen und öffnet sich dann den Court häufig genug. Und das war Osaka in Idealform. Da hätte Brady wahrscheinlich schon irgendwie 85-90% der ersten Aufschläge reinbekommen müssen, um da auf dem Level mitzuhalten. Und es gibt schon Grund, warum Osaka noch ein Stück höher auch in der Formweltrangliste ist als eine Jennifer Brady. Und Brady kann sich wahrscheinlich mit der Leistung sagen, ja gut, das war die Leistung einer Top-10-Spielerin. Und Osaka kann sagen, ja gut, das war die Leistung einer Top-3-Spielerin. Und das sind dann so ein bisschen wirklich die feinen Unterschiede, über die wir gerade schon gesprochen haben.
Naomi Osaka steht zum zweiten Mal nach 2018 im Finale und sie wird auf Victoria Azarenka treffen. Darüber sprechen wir gleich. Aber wir müssen noch mal darüber sprechen. Jennifer Brady ist doch gekommen, um zu bleiben, oder? Das ist doch kein Zufall gewesen, was sie jetzt hier seit Februar oder seit März spielt. Das ist doch nicht so gewesen, dass man sagt, ja, die ist jetzt auf einer Wolke mitgeschwebt und hat das jetzt einfach mal mitgenommen, aber die kommt schon wieder zu Boden. Ich habe das Gefühl, dass wir von Jennifer Brady noch längst nicht alles gesehen haben.
Ja, zwei Aspekte werden natürlich spannend. Der eine ist, wie geht jetzt diese Saison hier zu Ende? Wo und wie sie auch immer ihr Ende finden wird. Und das Zweite ist natürlich, weil jetzt wir auf den Sand wechseln, wie gut lässt sich das alles auf den Sand transportieren? Ja. Sagen wir auf einen schweren Sand irgendwo in Paris am 5. Oktober oder so, kann sie da dieselbe Leistung abrufen oder haben mir die schnellen Courts in den USA schon geholfen? Weil der Start, wo es ihr, der ja auch sehr gut gelungen war in Australien, wo sie eben Barty und Sharapova am ersten Turnier besiegt hat und dann nur gegen Halep bei den Australian Open verloren hat, da war es auch schon ein wirklich schneller Court. Dann ist sie in den Nahen Osten gegangen, wo sie auch gut gespielt hat. Doha, Dubai, auch schnelle Courts. Jetzt werden wir halt sehen, lässt sich das umsetzen, zum Beispiel bei den French Open? Lässt sich das umsetzen in Rom? Wie sieht es aus, wenn die Turniere wieder ein bisschen langsamer werden? Aber solange es solche schnellen Turniere gibt, sehe ich jetzt auch keinen großen Grund, warum sie da nicht weitermachen sollte.
Also natürlich muss man wahrscheinlich gucken, was sie mit langsamen, schweren Plätzen macht. Ich kann mir vorstellen, Ende September, Anfang Oktober bei den French Open wird es auch schwierig für Jennifer Brady werden. Aber die Hardplätze ab 2021 und sollte irgendwann mal wieder Normalität einkehren, ich glaube, dann können wir auf etwas schnelleren Plätzen beziehungsweise auf Hardplätzen jederzeit mit Jennifer Brady rechnen. Das ist eine Sache, die für mich außer Frage steht. Und Jennifer Brady hat in den letzten Wochen und Monaten einfach überragendes Tennis gezeigt und hat ja auch nicht mit abwartendem Tennis ihre Erfolge eingeholt, sondern wirklich mit auf den Punkt gehen, auf den Angriff gehen, ihre eigenen Chancen suchen. Und das war sehr erfrischendes Tennis, was sie dort gezeigt hat. Und sie hat hier gegen eine Spielerin verloren, die ein ganz kleines bisschen besser war als sie. Und das ist nichts. Das ist nichts, worüber man in irgendeiner Weise sich schämen sollte. Naomi Osaka war diesen kleinen Tick besser.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Und sie trifft nicht in einem Rematch des 2018er Finals auf Serena Williams. Nein, sie trifft auf Victoria Azarenka. Und das ist die nächste große Geschichte, die wir haben. Victoria Azarenka sah in Lexington komplett lost aus. Und dann fährt sie nach New York, fährt in diese Bubble und ist eine andere Tennisspielerin, möchte man sagen. Wahrscheinlich kein anderer Mensch, aber eine andere Tennisspielerin. Er hat erst die Bubble, beziehungsweise die Western and Southern Open, die in New York gespielt wurden, gewonnen. In einem Finale, was nicht gespielt werden konnte, gegen eben Naomi Osaka. Das Spiel wird jetzt wiederholt, oder das Spiel werden wir jetzt hoffentlich sehen. Und sie hat hier bei den Turnier, bei den US Open, einfach da weitergemacht, wo sie in der Bubble, beziehungsweise bei dem Western Southern Open aufgehört hat. Was muss Selbstvertrauen für einen Treiber sein, in diesem Fall für Victoria Azarenka, die irgendwann ihr Tennis wiederentdeckt hat, die irgendwann gesehen hat, dass sie mit ihrem Tennis dann doch noch die jungen Spielerinnen schlagen kann, dass sie immer noch eine Relevanz hat. Sie hat den ersten Satz klar verloren gegen eine furios aufspielende Serena Williams mit 1-6, konnte sich dann aber in dieses Match reinbeißen, holte sich früh das Break im zweiten Satz, konnte das transportieren zum 6-3. Im dritten Satz musste sich Serena Williams früh am Fuß behandeln lassen, während eines Aufschlagspiels. Victoria Azarenka konnte das Break holen, hatte dann sogar noch Chancen auf ein zweites Break. Serena Williams blieb dran und Victoria Azarenka am Ende konnte zum 1-6, 6-3, 6-3 ausservieren. Und das bei 5-3 im dritten Satz. Das war eine Duplizität der Ereignisse von 2012, den US Open. Damals führte Viktoria Azarenka auch mit 5-3, hätte ausservieren können für ihren Grand Slam Sieg. Damals schaffte sie es nicht. Sie hat bei Grand Slams noch nie gegen Serena Williams gewonnen. Bis zum 10. September 2020, 1-6, 6-3, 6-3 und sie trifft jetzt auf Naomi Osaka. Auch dieses Spiel, was für ein Match. Und während wir bei Brady gegen Osaka gesagt haben, das war cleanes Hitting, das hier war ein richtiger Brocken, dieses Match.
Ja, und es lässt sich trotz drei Sätzen in vier Etappen erzählen. Wir hatten eine erste Etappe, die ersten vier Spiele, wo Serena komplett überragend war, wo Serena den Aufschlag von Azarenka dominiert hat, wo sie Winner drin hatte, vor allem in dieser Abfolge und Konstanz, wie wir sie eigentlich im ganzen Turnier bisher nicht gesehen haben. Also wirklich alles drin gewesen. Die Linie entlang, steht mitten im Court, zieht einfach Cross entweder, egal in welche Richtung was rein, spielt super beim Aufschlag, der Return-Sitz. Also es sind vier überragende Spiele, die sie hat. Dann würde ich sagen, sind die beiden pari für die nächsten paar Spiele. Azarenka verliert zwar beim 5-1 noch das Serve und sie hat eine 40-0-Führung. Also das war durchaus eine erstaunliche Sache, dass sie das noch abgegeben hat. War auch ein langer Kampf. Und bis zum 2-2 im zweiten Satz ist dann ausgeglichen. Dann kriegt Azarenka dieses Break zum 3-2. Gewinnt fast alle Spiele, dann bis zum 3-0 im dritten Satz. Mitten in diese Phase fällt dann auch die Behandlungspause von Serena und diese Phase des Matches hat sich dadurch ausgezeichnet, dass Azarenka wirklich kaum Fehler gemacht hat. Sie hat einen Unforced Error im zweiten Satz insgesamt gemacht, hat da A, wirklich gut aufgeschlagen, B, Serena überhaupt keine Chance bei deren Returns gelassen. In der Phase hat Serena 0 von 8 Punkten gewonnen beim eigenen zweiten Serve. Und dann haben wir am Ende nochmal eine relativ ausgeglichene Phase vom 3-0 für Azarenka bis dann am Ende zum 6-3. Also zwei ausgeglichene Phasen, zwei dominante Phasen, aber die von Azarenka hat ein bisschen länger gedauert, quasi von Mitte des zweiten bis Mitte des dritten Satzes und hat dann am Ende dieses Match entschieden.
Der erste Satz, du hast es gesagt, es war die Dominanz von Serena Williams, die unbedingt sehr, sehr schnell den Fuß aufs Gas packen wollte, die ja so ein bisschen auch aus ihrem Viertelfinale dann ja auch gelernt hatte und sich gedacht hat, nee, ich lasse Viktoria Azarenka hier erst gar nicht rein in dieses Match. Es war absolutes Überpowern beim eigenen Aufschlag. Sie ist sofort auf den Punkt gegangen, dann auch beim Return und hat die Winkel gefunden und hat natürlich auch die Plätze im Platz gefunden, wo sie ihre Winner hinsetzen konnte. Sie hat im ersten Satz hat sie 12 Winner gehabt in einem Satz, der nur 7 Spiele hat. Sie hat 86%, 12 von 14 Punkten nach dem ersten Aufschlag gemacht. Viktoria Azarenka hat 7 Punkte bei Aufschlag von Serena Williams insgesamt gewonnen im ersten Satz und das war eine überragende Leistung von Serena Williams, die nach wie vor natürlich auf der Suche nach dieser 24. Man hat zwischendurch wieder den Druck gespürt, nicht bei diesem Match im ersten Satz, aber man hat zwischendurch den Druck gespürt, der auf Serena Williams dann auch wieder lastete, wo sie dann auch so ein bisschen ja in manchen Situationen verkrampft gewesen ist. Hier hat sie relativ frei geschwungen, wie ich fand.
Ja, vor allem eben in diesen ersten Spielen, auch zum Ende war das kein großes Problem. Sie hatte eben diese eine Phase, wo ihr das Match komplett entgleitet. Und da kann man sagen, das war Azarenka in Topform, aber es war dann auch eine Williams, gegen die es dann erstaunlich schnell gelaufen ist. Und das ist ja so ein bisschen was wir quasi in den letzten Grand Slams gesehen haben, nach der Rückkehr aus der Schwangerschaft, wo sie eben in so Matches dann ein, zwei Phasen hat, wo sie dann abfällt und dann läuft es relativ schnell gegen sie. Und das sind wir nicht so unbedingt gewohnt gewesen aus der Vergangenheit. Und ich glaube, es ist ein kleiner Unterschied zur Serena Williams vor der Schwangerschaft.
Serena Williams führte also mit 1-0 Sätzen. Im zweiten Satz aber kam Viktoria Azarenka wieder zurück. Und wie sie zurückkam, sie hatte dann auf einmal dieses Tennis wieder gespielt, was sie in den letzten Wochen ausgezeichnet hatte. Ein Journalist hat gestern gesagt, wir haben 3 Powerhitterinnen und eine Counterpuncherin, eine Konterspielerin. Und ich mag mich noch nicht so richtig diesem Urteil anschließen. Viktoria Azarenka ist vielleicht nicht so auf den Ball draufhauend wie Serena Williams, Jennifer Brady oder Naomi Osaka. Aber eine Konterspielerin ist sie das? Meiner Meinung nach nicht.
Ja, sie ist halt wirklich so ein bisschen die weibliche Djokovic. Sie hat natürlich nie die Erfolge von Djokovic gehabt, obwohl es am Anfang durchaus so aussah, als wenn die beiden auf Nasenhöhe unterwegs wären. Ich würde sagen, sie ist eine Intensitätsspielerin. Das fasst wahrscheinlich ganz gut zusammen, weil sie eben die Grundlinie sehr gut in der Defensive abdecken kann und da geht wenig an ihr vorbei. Und dann ist sie in der Offensive in der Lage, ihre Gegnerin auszumanövrieren. Sie ist nicht eine, die einfach mal eine Vorhand die Linie entlang schickt und dann ist der Punkt mit Garantie vorbei, sondern sie braucht 2, 3 Schläge. Aber ja, Intensitätsspielerin würde ich sie bezeichnen.
Das ist ein sehr schöner Begriff, den du hier gewählt hast. Sie musste bei 0 zu 1 musste sie noch einen Breakball abwehren. Das hätte sehr schnell in die eine Richtung von Serena Williams laufen können, hätte sie den Breakball bei 1 zu 0 dann gemacht. Aber Victoria Azarenka kann den Aufschlag halten und bei 2 zu 2 hat sie dann ein Spiel, was sie zu 15 gewinnt, was den Aufschlag von Serena Williams und dieses Spiel kann sie transportieren mit einem zu Null Spiel zum 4 zu 2, dann hat sie bei 4 zu 2 dann auch nochmal 2 Breakbälle bei Serenas Aufschlag. Serena kann den Aufschlag halten, ihr eigenes Aufschlagspiel geht über Einstand und dann gewinnt sie nochmal den Aufschlag von Serena Williams. Sie hatte im zweiten Satz den Aufschlag von Serena Williams komplett entschlüsselt. Die stand bei jedem ihrer Aufschlagspiele bis auf das 1 zu 0 Aufschlagspiel, stand sie komplett unter Druck bei eigenem Aufschlag und das war eine fantastische Leistung von Victoria Azarenka, die erstens den Aufschlag richtig gelesen hat und zweitens sich nicht mehr wegdrücken ließ von Serena Williams. Und das muss Serena Williams ganz wenig gefallen haben, was Azarenka da im zweiten Satz gemacht hat.
Ja, ich würde auch sagen, der zweite Satz hat sich anhand der Court-Position entschieden. Also wenn wir uns die Aufschläge von Serena angucken, ersten stand Azarenka ungefähr um die Grundlinie rum, beim zweiten stand sie häufig 1, 2 Schritte im Court drin. Also das, was Serena mit anderen Spielerinnen normalerweise macht, dass sie tief in den Court reingeht und dann mit dem Return schon versucht, den Punkt zu gewinnen. Das hat Azarenka hier auch geschafft. Reingegangen oder sagen wir so schon auf den Aufschlag dort gewartet, sich dann nochmal in den Aufschlag reingelehnt und ihn dann entweder cross oder die Linie entlang bekommen und ziemlich schnell den Punkt gemacht. Und sie ist ja eine, die dann sowas auch in der Theorie am Netz früher beendet hat. Das war, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, was sie diesmal nicht gemacht hat, dass sie dann schnell ans Netz gekommen ist. Trotzdem war der Druck des zweiten des Returns gegen den zweiten Aufschlag schon groß genug. Und in den Rallyes eben, da war sie auch, würde ich sagen, müsste man natürlich so Court-Statistik sehen, aber war sie 1, 2 Schritte näher an der Grundlinie dran im zweiten Satz. Und sowas braucht natürlich Selbstvertrauen. Das kann nicht jeder Spieler oder Spielerin, sonst würden wir nur so Ping-Pong-Tennis sehen. Aber so nah an der Grundlinie dran stehen und dadurch kriegt sie den Ball natürlich ein bisschen früher, dadurch hält sie den Druck höher, dadurch zwingt sie Serena mehr Risiko zu gehen und das war dann am Ende eben der entscheidende Unterschied.
Sie gewann den Satz mit 6 zu 3 und holte sich dann auch gleich im dritten Satz das Break und da musste Serena Williams am Fuß behandelt werden. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu 100%, was es war. Sie hat hinterher gesagt, es wäre ein Problem der Achillessehne gewesen, aber es hätte sie nicht so behindert, dass sie jetzt sagen würde, ja, deswegen habe ich verloren. Aber sie musste sich während des Spiels behandeln lassen und dann kamen dann auch schon wieder so ein paar Stimmen, die gesagt haben, ja, jetzt versucht sie in irgendeiner Weise da noch eine Taktik rauszuziehen, das glaube ich nicht, weil sie hat wirklich gehumpelt und da sah es zwischendurch sogar so ein bisschen aus, als ob vielleicht das Spiel sogar abgebrochen werden müsste, aber Serena Williams hat durchgezogen, sie hat dieses Aufschlagspiel verloren und Azarenka zu dem Zeitpunkt war quasi unhittable, also sie war, sie hatte 13-0 dann geführt, hatte ihre beiden Aufschlagspiele jeweils relativ solide reingebracht und hatte Serena Williams dann auch immer wieder so unter Druck gesetzt, dass sie dieses Break holen konnte. Serena Williams blieb dann aber in diesem Spiel drin. Bei 1 zu 4 hat sie dann ein ganz klares Aufschlagspiel nochmal gehabt, bei 2 zu 4. Aber sie kam nicht mehr an den Aufschlag von Victoria Azarenka ran, die ihre Aufschlagspiele jeweils dann sehr klar gewann und am Ende mit 6 zu 3 diesen dritten Satz gewonnen hat und diese Nervenstärke dann ja auch bewahrt hat. Bei diesem 5 zu 3, was ich vorhin gesagt habe, 2012 bei den US Open, hat sie auch schon aufs Match aufgeschlagen. Damals konnte Serena Williams sich noch rausziehen. Sie hat bei den Grand Slams nie gegen Serena Williams gewonnen, bis zu diesem Tag. Diese Nervenstärke dann auch zu bewahren, da habe ich dann auch so ein bisschen gedacht, vielleicht ist das auch so ein Punkt, dass Victoria Azarenka sich gedacht hat, was soll mir denn noch passieren? Was soll mir denn noch passieren, was in den letzten Jahren nicht sowieso passiert ist? Sie hatte so viel Pech, sie hat so viel Ärger dann ja auch gehabt, Sorgerechtsstreit um ihr Kind etc., Verletzungen. Die hat sich dann auch gedacht, ja, was soll mir passieren? Ich könnte ein Match verlieren, aber ansonsten, ich gehe da jetzt drauf.
Und ich glaube, eine Zahlenkombination illustriert dann den Unterschied im dritten Satz. Serena hatte im dritten Satz insgesamt 26 Aufschläge, Azarenka hatte 28. Azarenka hat von diesen 28 21 zum ersten Aufschlag quasi verwandeln können und Serena hat nur 14 verwandeln können. Und das ist halt ein großer Unterschied, wenn ich mich in der Situation auf den Aufschlag verlassen kann. Und normalerweise assoziieren wir das eben mit Serena, dass wenn es eng wird, sie die Quote des ersten Aufschlags hochbekommt, dass sie über den ersten Aufschlag dominieren kann. Hier war es eine Azarenka, die genau das hinbekommen hat und das brauchte sie auch. Azarenka wird das Match nicht über den zweiten Aufschlag gewinnen. Ich glaube, das können wir ausschließen. Aber über den ersten Aufschlag, den sie zumindest einigermaßen gut platzieren kann, wo sie sich dann auch die Möglichkeit eröffnet, einen schnellen Punktabschluss zu finden, da kann sie es hinbekommen. Aber ja, das würde ich wirklich als den großen Unterschied hier sehen. Und du hast die Verletzung angesprochen. Ich meine, jeder von uns, sagen wir mal, der bei 35 ist, der weiß, das geht dann recht schnell mit den Verletzungen. Und Serena ist etwas unglücklich gelandet. Man sah es quasi in der Zeitlupe schon den Impact, wo sie landet, dass das wahrscheinlich nicht so ideal für den Körper war und es passiert einfach schneller mit dem Alter. Also das war keine erfundene Geschichte oder was weiß ich, sondern das war relativ offensichtlich in dem Moment, wo es passierte, dass da was passiert ist oder dass da etwas daneben gegangen ist. Und dazu kam dann eben der erste Aufschlag von Azarenka, der das Match dann in ihre Richtung entschieden hat.
Viktoria Azarenka steht wieder in einem Grand-Slam-Finale. Sie trifft jetzt auf Naomi Osaka, dieses Match, was es vor zwei Wochen hätte geben sollen, was damals Naomi Osaka absagen musste wegen einer Verletzung. Naomi Osaka ist immer noch um diesen Oberschenkel bandagiert, aber es wird wohl jetzt hoffentlich dieses Finale dann geben. Es ist lange her, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich mich daran erinnern kann, dass ich zwei Halbfinals auf so hohem Niveau gesehen habe. Es war, was ich am Anfang gesagt habe, es war Werbung für den Tennissport. Das war eine überragende Tennisnacht fürs Frauentennis.
Ja, es ist manchmal natürlich so schwierig, sich an Sachen zu erinnern, die länger als drei Monate her sind. mir ist noch irgendwas in Erinnerung, aber ich kann auch nicht mehr den Finger draufhalten und sagen, ja, damals hatten wir auch so gute Halbfinals.
Es war ein toller Halbfinals und mit Naomi Osaka und Viktoria Azarenka stehen jetzt zwei Spielerinnen im Finale, die halt auch schon bei dem Vorbereitungsturnier, bei dem Western and Southern Open dieses Tennis gezeigt haben, aber trotzdem, dass Viktoria Azarenka jetzt hier nochmal im Grand-Slam-Finale spielen würde, als wir damals über das Turnier in Lexington gesprochen haben, darüber hätten wir damals auch nicht gesprochen.
Nö, und ich meine, da haben wir sie eher in zwei Sätzen erwähnt, noch irgendwie so reingeschoben in die Besprechung des Turniers, weil es im Endeffekt auch total irrelevant war, was sie dort gemacht hat. Denn das war eigentlich die erste dieser Niederlagen, die sie dort gegen Venus kassiert hat. Wäre natürlich spannend zu wissen, was zwischen den beiden Turnieren passiert ist, also zwischen Lexington und Cincinnati. Ich weiß nicht, ob sie es genau weiß oder was da passiert ist, aber es ist eine erstaunliche Sache. Und wir gehen hier in ein Finale rein, in dem Osaka natürlich die Favoritin ist. Aber es könnte eine relativ offene Angelegenheit sein. Wenn man auf das Head-to-Head der beiden guckt, ist eine ganz spannende Sache. Wir hatten ein Match in 2016, hat Azarenka 6-1, 6-1 beim Australian Open der dritten Runde gewonnen. Okay. War die sehr junge Osaka, die noch weit von diesem Level entfernt war. 2018 haben wir in der ersten Runde von Rom ein Match, das gewinnt Osaka 6-0, 6-3 gegen Azarenka. Azarenka natürlich keine hervorragende Sandplatzspielerin und damals außer Form, aber ganz interessant, French Open 2019, da erinnere ich mich auch noch ganz gut dran, zweite Runde gewinnt Osaka 4-6, 7-5, 6-3, das war hochklassig, das war ein Match, was Spaß gemacht hat und da hoffen wir doch mal, dass das auch bei dem Finale der diesjährigen US Open so sein wird.
Da drücke ich sehr die Daumen, dass wir so ein Match nochmal erleben werden, aber die beiden Halbfinals waren auf jeden Fall Werbung für den Frauentennissport und haben ja einige komplette Nacht wirklich unterhalten. Viktoria Azarenka und Naomi Osaka spielen das Finale. Eine Entscheidung hatten wir gestern dann auch schon, das war nämlich das Finale im Herrendoppel und das haben Bruno Soares und Mate Pavic gewonnen im Finale gegen Wesley Kohlhoff und Nikola Mektic, 7-5 und 6-3. Und man hat relativ schnell gesehen, wer von diesen beiden Doppeln schon mal Grand Slams gewonnen hat. Mate Pavic zusammen schon mal mit Ivan Dodig. Mate Pavic auch 2016 unter anderem das Mixed mit Laura Siegemund gewonnen. Und Bruno Soares mit Jamie Murray. Und hinterher wurde bekannt, dass Bruno Soares vor der vor der Wiederaufnahme des Tennisgeschehens an Covid-19 erkrankt war und dass er den negativen Test erst ein paar Tage bekommen hat, bevor die Bubble in New York aufgestellt worden ist. Und jetzt hat er diesen Titel geholt und das ist dann auch mal eine Riesengeschichte. Pavic, Suarez haben dieses Doppel verdient gewonnen. Kohlhoff war zwischendurch wirklich der least valuable player auf dem Platz, das muss man auch so klar sagen. Aber Pavic Suarez, nachdem Bruno Suarez sich gerade erst noch gar nicht so vor langer Zeit von seinem Partner Jamie Murray getrennt hatte, hat er jetzt mit einem neuen Partner mal wieder einen Grand Slam gewonnen. Das ist eine ziemlich coole Geschichte auch.
Ja, und Suarez war ja auch in dieser Geschichte involviert gewesen mit dieser neuen Spielerorganisation. Er ist jemand, der generell sehr viel, also er steht quasi, sagen wir mal so, im Camp von Roger Federer und Rafael Nadal. Er ist generell jemand, der sehr wortstark bei dem Thema ist. Also er hatte da auch noch eine spezielle Vorbereitung. Und ich habe das Match im Gegensatz zu dir nicht gesehen, aber eine Zahl sticht einfach heraus. Am Ende gewinnen Suarez und Suarez und Pavic 38% der Return-Punkte, ihre Gegner nur 24%. Das ist ein großer Unterschied und illustriert dann eben auch am Ende diesen Unterschied zwischen den beiden hier.
Suarez und Pavic haben beide schon Grand Slams gewonnen, was ich eben gesagt habe. Für Pavic war es der vierte Grand Slam-Titel hier. Suarez hatte ja schon mit Jamie Murray diverse Grand Slams gewonnen. Wir haben heute zwei Halbfinals vor uns, die Herrenhalbfinals. Und Ben Rothenberg, der kleine Troll, hat schon gleich eine Abstimmung gemacht. Hier werden die Herrenhalbfinals so gut wie die Damenhalbfinals. Natürlich werden sie nicht so gut wie die Damenhalbfinals. Das können wir, glaube ich, ohne Umschweife jetzt schon sagen. Pablo Carreño Busta gegen Alexander Zverev um 22 Uhr. Danach Daniil Medvedev gegen Dominic Thiem. Ich freue mich sehr auf das Match Medvedev gegen Thiem. Bin aber auch sehr gespannt darauf, wie sich diese körperlichen Beschwerden, die Medvedev hatte, hier auf dieses Match gegen Dominic Thiem auswirken und ob vielleicht Thiem am Ende der größere Kraftmeier in diesem Match ist.
Ja, also ich halte hier auch die Gesundheit und die Fitness von Medvedev für den entscheidenden Faktor. Wenn er komplett fit ist, dann ist das wahrscheinlich ein Match, was 5 Sätze gehen kann. Wenn nicht, dann sollte Thiem das doch relativ klar für sich entscheiden.
Und wir haben noch das Match von Alexander Zverev gegen Pablo Carreño Busta. Und die Chance, dass das ähnlich zäh werden könnte wie das Match von Alexander Zverev gegen Borna Coric, sehe ich als relativ gegeben an.
Ja, wir haben zwei Spieler mit einer starken Rückhand, vor allem mit einer starken Crossrückhand. Wir haben zwei Spieler, die auf der Vorhand eher wackeln können. Wir haben Zverev, der den besseren Aufschlag hat, aber Carreño Busta den konstanteren Aufschlag hat und auch den etwas besseren Return. Kann natürlich sein, dass das hoch unterhaltsam wird, kann aber auch wirklich sein, dass es eine zähe, zähe Angelegenheit wird.
Welches Finale sehen wir?
Nachdem ich jetzt mal mit den Tipps falsch liege. Nee, diesmal lege ich mich nicht fest.
Alles klar. Dann legen wir uns nicht fest. Wir fragen euch auf Twitter nochmal, wie das Finale so aussehen wird bei den Herren ab 22 Uhr. Wir werden natürlich dann auch bei Twitter und bei Facebook und unser Instagram in den nächsten Tagen dann dabei sein und diese Matches dann noch begleiten. Das war der heutige Tag, der unter dem Eindruck stand, dass Frauentennis eine faszinierende Sportart ist und dass wir hier das Beste gesehen haben, was diese Sportart dann zu bieten hat. Naomi Osaka und Viktoria Azarenka bestreiten das Finale bei den US Open. Das war es mit der heutigen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Wir werden nicht aufhören mit Chip and Charge. So viel steht fest. Es wird halt nur nicht mehr so häufig sein wie früher. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.